und herzlich willkommen zu Nachholspiel, der wöchentlichen Fußballgeschichtsstunde fürs Ohr. Daniel, Hans und ich haben uns mal wieder versammelt hier bei Daniel im
Andächtig. Im Westflügel.
Bei Daniel im Westflügel seines Sofastudios, sage ich jetzt mal. Und wir haben uns getroffen für ein, wie ich finde, ganz interessantes Thema, denn wir suchen ja immer wichtige Ereignisse der Fußballgeschichte, die sich jähren sozusagen. Und in dieser Woche, da jährt sich der Amtsantritt des meiner Meinung nach wohl interessantesten Trainers der letzten 20, 30 Jahre. Denn in dieser Woche jährt sich der Amtsantritt von Sir Alex Ferguson. Und in dieser Folge, der 15. von Nachholspiel, wird sich Daniel mal dieser Persönlichkeit des englischen Fußballs etwas annähern.
Moment, wir sollten alle erstmal, glaube ich, einen großen Kaugummi in den Mund nehmen, oder? Bevor wir über Ferguson sprechen.
Damit wir nicht so nervös sind.
Nee, das hat er ja auch immer gehabt, ne?
Genau, ja, das ist ja sein Markenzeichen.
Das ist ja hat sich das Ancelotti eigentlich bei ihm abgeguckt?
Ach, das weiß ich gar nicht. Aber es haben ja einige Fußballer, übrigens ganz lustigerweise, und damit sind wir schon mitten in der Folge, der heutige Trainer von Manchester United, da sind die Fans, also Ole Gunnar Solskjaer, da sind die Fans ganz, ganz hin und weg gewesen, als sie ihn irgendwann mal mit so einem Kaugummi plötzlich auf der Trainerbank gesehen haben. Dann haben sie gesagt, das ist ja wie früher.
Und Fußballfans sind so einfach, ja, ne? Solange es nicht so ist wie bei Maurizio Sarri, der auf Zigarettenstummeln rumkaut.
Ja. Olli hat es gesagt, Sir Alex Ferguson. Ich habe hier ein paar Daten zum Einstieg. 16 Jahre beim selben Verein in der ersten Liga, ein Meistertitel, 3 Pokalsiege, 1 Ligapokal. Über wen reden wir?
Hä? Alex Ferguson, dachte ich.
Naja, 16 Jahre.
Ja.
Ein Meistertitel.
Ja.
Kommt nicht hin. 3 Pokalsiege, 1 Ligapokal. Hans, ich gucke in deine Richtung.
Ah, Otto Rehhagel.
Ah, fast. Thomas Schaaf. Ich wollte erst Volker Finke sagen, aber ich dachte, der hat die Meistertitel geholt.
Ah, ja. Thomas Schaaf.
Das ist, sind die Daten, die Jahresdaten von dem Trainer, der in der Bundesliga am längsten bei einem Verein, also auch eben in der Bundesliga da war, nämlich Thomas Schaaf, 16 Jahre lang. Sir Alex Ferguson, knapp über 26 Jahre beim selben Verein. Und also diese Titelsammlung aufzuzählen, ist aberwitzig bei ihm. Also muss sagen, in England gab es eben diesen Ligapokal, den Thomas Schaaf eben auch geholt hat. Den gibt's da schon ein bisschen länger und auch beständiger, sage ich mal.
Insgesamt 38 Titel geholt.
38 Titel in 26 Jahren.
Also wirklich aberwitzig.
Auch Roger Federer.
Ich stelle mir gerade vor, das ist natürlich nicht so, aber wenn jetzt jeder Trainer die Titel mit nach Hause nehmen dürfte.
Ja.
Boah, ich glaube, seine Frau würde ihm wahrscheinlich nach dem 15. schon einen Zwischenlöffel geben.
Ich mir wo sollen die alle stehen? Bei Michael Schumacher habe ich mir das früher immer so vorgestellt, dass der immer anbauen muss nach jeder Saison, weil er so einen neuen Trophäenschrank hat.
Ja, hier für deinen Hobbykeller hast du schon wieder Zeug mitgebaut. Jetzt brauchen wir wieder ein neues Regal.
Die sind ja auch manchmal so hässlich, diese Pokale.
Ja, absolut.
Da gibt es doch den Bravo Award obendrauf.
Ja, den goldenen Otto.
Ja, Manchester United, Alex Ferguson. Wie Olli schon sagte, diese Woche, also jetzt am 6., hat er seine Antrittsrede gehalten. Bevor wir da gleich reinhören, muss man ja auch sagen, wir sind alle so, also 86 war das, wir sind alle so um den Dreh, sag ich mal, geboren. Also wir haben bis 2013, als er dann aufgehört hat, wir haben nie einen anderen Trainer erlebt. Und also als ich mir das so überlegt habe, fand ich das krass. Oder wie habt ihr das wahrgenommen, diese Zeit? Also auch als ihr habt ihr denn irgendwann mal irgendwas anderes mit United verbunden als Ferguson?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also für mich war immer Premier League war immer, als ich angefangen habe, das zu schauen, damals, ich glaube, es war Laola hieß die Sendung im DSF, da gab's Premier League war für mich immer Alex Ferguson und Arsène Wenger an der Seitenlinie. Also Alex Ferguson war immer Kaugummi-Count, so ein bisschen grimmig reinschauend. Das war für mich die Premier League.
Ja, bei mir ähnlich. Gerade in Manchester diese Bank,
der man immer... Die ist ja so ganz ikonisch, ne? Dieses verklinkerte Dings.
Es hatte immer was von weiß ich nicht, so von irgendeiner Straßenszene, irgendeinem Block. alle sitzen da und wie so das eine Gang diese, irgendwie.
Genau, sind ja diese roten Ziegel da auch genau. Rund um die Bank.
Das und dann,
auch
dann so ein hattest bisschen. Du da immer mit Ferguson so den Silberrücken sitzen, Kaugummi-Count natürlich, um ihn herum, Leute eingepackt, gerade im Winter mit Kapuze. und... Ja, einfach so ein Bild, was sich festgesetzt hat. Ja. Und witzigerweise, wir hatten ja damals auch schon, also sagen wir so vor 5, 6 Jahren, auch schon so diese Zeit, in der dann so die jungen neuen Trainer hervorgekommen sind. Und er hat sich einfach gehalten. Ne?
Absolut. Und was ich dann, als ich mich damit beschäftigt habe, eben so krass fand, er hatte davor auch schon eine richtig lange Karriere eigentlich. Er war davor, also ist mit 32 ist schon Trainer geworden. Als Spieler war er auch, also in Schottland zumindest erfolgreich, unter anderem 2 Jahre bei Glasgow Rangers. Er war Stürmer selber. Und als Trainer war er dann bei Aberdeen, da nur ganz kurz. Da hat er 83, hat er unter anderem auch, also er hat den Pokal der Pokalsieger geholt und dann im selben Jahr den HSV auch besiegt, als es um den Supercup ging, also als Trainer.
Stimmt, die waren ja Champions League Sieger.
Genau, die waren Champions League Sieger und er Pokal der Pokalsieger. Und dann da noch eine kleine Anekdote, er war auch 6 Monate Trainer der schottischen Nationalmannschaft. Und hat da auch gegen Deutschland gespielt, einmal 2-1 verloren, damals eben gegen Franz Beckenbauer, hat sich mit dem gemessen.
Und aber, aber ganz okay, ne? 1-2,
ja,
also gegen die.
Absolut. Und da finde ich immer wieder, diese Dimensionen finde ich dann eben so krass. Hans, du hast es gerade gesagt, so dass er jetzt eben mit jungen Trainern da gemacht hat. Ich meine, der hat damals noch gegen Franz Beckenbauer gecoacht, sozusagen. Und aber dann eben, also er hat dann gegen Spieler gecoacht, die seine Enkel sein könnten, fast schon. Und das ist immer wieder, wenn man sich so diesen Zeitstrahl anschaut von Sir Alex Ferguson und dass das eben ein kontinuierlicher Zeitstrahl jetzt bei United war, das ist eben das Krasse. Also 86, der Antritt bei United. Man muss dazu sagen, United hatte war zwar ein großer Verein, also hatte ein großes Standing, aber hatte 19 Jahre lang nicht mehr die Premier League gewonnen.
A club of this size, one would expect the platform, the stage, everything is geared to doing very, very well. And that very, very well means winning the league.
Ich möchte mal schnell einwerfen, wir haben ja alle bei Sky gearbeitet, Olli macht es noch. Für mich waren immer die großen Endgegner entweder schottische Golfspieler
oder sonstige Schotten.
Oder sonstige Schotten, O-Töne zu übersetzen. Das ist so ein
very, very well.
Ja, ja. Also es ist schon schwierig.
Ja, es ist, man muss ein paar anhören, dann geht's nach einer Weile, dass man sich so ein bisschen dran gewöhnt. Also deswegen auch hier kurz zusammengefasst, also er hat bei seiner Antrittsrede gesagt, ja, das, also mehr oder weniger das, was auch vor 5 Jahren jeder HSV-Trainer, der dazugekommen ist, gesagt hat, ja, das ist ein großer Club, hier kann man Großes erreichen, der Club muss Großes erreichen, große Tradition und so weiter.
Aber du bist ja gerade auch mit schuld. Du vergleichst gerade den HSV mit Manchester United, Daniel, Mann. Was setzt du denn Dieter Hecking für einen Rucksack auf?
Ja, vielleicht holt er ja die Zweitligaschale. genau, also der Druck war schon da, aber United, damals eben waren Liverpool, Everton, die waren so gerade die starken Vereine, Arsenal auch, also es waren so die Klassiker, sag ich mal. Und er musste aber United eben in einer Krisenphase übernehmen. Und hatte auch eine Mannschaft übernommen, die, sag ich mal, typisch englisch war. Also die haben auch typisch englischen Fußball gespielt. Da waren jetzt nicht irgendwie viele, sagen wir mal typisch britisch. Weil es war natürlich schon irgendwie aus Irland, aus Schottland und so weiter, auch viele Leute im Kader.
Haudegen,
genau. Eine seiner ersten Amtshandlungen war auch übrigens, weil er hatte dann immer wieder gehört, dass seine ganzen Spieler sich mal wieder zu Trinkgelagen getroffen haben und er hat auch gemeint, das kann nicht so weitergehen und hat es dann auch angesprochen und seine Spieler waren da so ein bisschen, ja, aber das machen doch alle so. Also die waren da, hatten da nicht ganz so viel Verständnis dafür und er hat dann nicht sofort personelle Konsequenzen, aber er hatte dann nach und nach hat er dann deutlich die Spieler auch ausgetauscht.
Also er hat erst 8 Bier mitgetrunken und dann gesagt, boah, jetzt müssen wir doch morgen trainieren.
Dann das Training auf 6 Uhr morgens verlegt, vorverlegt. Also das heißt, er hat es auch so ein bisschen professionalisiert, so von der Einstellung her, ja, wahrscheinlich. Ne?
Das ist übrigens, also dieses Einstellungsthema ist etwas, was für ihn so das mit das Wichtigste an diesem ganzen Sport, an dem ganzen Sportler-Dasein, an dem ganzen Verein auch war. Als ich mir so das angeschaut habe, diese 26 Jahre oder knapp über 26 Jahre, habe ich mich immer wieder gefragt, wie kann das sein, dass jemand so lange da dabei ist, also irgendwie, entweder er muss sich immer wieder neu erfunden haben, so als Typ, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand, der damals irgendeine Vorstellung hat, dass die heute noch funktionieren würde oder bis 2013 funktionieren würde.
Vor allem hat er ja auch, wenn du jetzt Einstellung ansprichst, im Laufe seiner 26 Jahre, da werden wir in den nächsten Minuten ja auch noch zukommen, auch ganz schillernde und extrovertierte und auch teilweise von der Einstellung, nennen wir es mal, interessante Typen trainiert. Ne? Also es war ja, ja auch für ihn immer wieder, vielleicht hat er sich auch deswegen so lange gehalten, weil er sich alle paar Jahre neu erfinden musste, weil man immer wieder neue Herausforderungen warteten. Also vielleicht ist das ja einer der Gründe, dass es nie so ja, so dahin dümpelte, sondern immer wieder wurde er gefordert.
Er war vor allem beständig, muss man sagen. Und das hat mich überrascht, also wie beständig er war. Denn er hatte wirklich, er hatte gewisse Prinzipien. Also, dass er gesagt hat, okay, United steht für gewisse Werte, er steht für gewisse Werte. Wenn du hier Erfolg haben willst, als Fußballer hast, musst du gewisse Werte verträgen. Er hält übrigens inzwischen auch Vorträge darüber, hat auch ein Buch zusammen rausgebracht, also wie man führt, wie, also Leadership, welche Werte da wichtig sind. Aber wenn man es runterbricht, sind das eigentlich, sind das so Basics. Also das ist so wirklich das 101 der Führung, dass er darüber redet, okay, du musst immer hart arbeiten, du musst der Erste beim Training sein, du musst loyal sein, du musst ehrlich sein. Und du musst, ja, also diese harte Arbeit stand eben bei ihm immer ganz vorne. Also, dass du nicht irgendwie dich hängen lässt und dass du immer wieder aufstehst. Und das ist, also er beschreibt das zumindest immer so, dass das eigentlich so der Kern seiner ganzen Arbeit, seiner ganzen Philosophie ist.
Du profitierst ja auch als Trainer davon, wenn du gewisse Spielertypen auch entdeckt oder entwickelt hast. Und da gibt es ja einige bei Ferguson. Also ich glaube, das hat auch so einen Magneteffekt für andere Spieler, was Respekt und einfach auch Verständnis seiner Arbeit angeht. Und ich glaube einfach auch, darüber reden wir jetzt schon die ganze Zeit, wenn du einfach weißt, der Typ ist einfach dieser Verein.
Ja.
Dann glaube ich, hat das im Training, so eine, im gesamten Umgang, glaube ich, schon auch einen krassen Effekt auf junge Spieler oder überhaupt auf so ein ganzes Teamgebilde.
Wenn du halt weißt, dass nicht in eineinhalb Jahren der nächste Trainer da sitzt, um nochmal auf den Verein zu sprechen zu kommen, den Daniel eben erwähnt hatte, wo du nicht wusstest, ob der Trainer, also ich rede über den HSV, ob der Trainer, der dich holt im oder der mit dir Gespräche führt im März für den Sommer, ob der dann im Sommer überhaupt noch da ist.
Einer also, seiner späteren Konkurrenten hat mehr oder weniger das Gleiche gesagt, was Hans gerade gesagt hat. Und vielleicht jemand, dem man gar nicht so zutraut, dass er gut über andere Trainer redet.
Sir Alex made Man United as a club to think in a certain way. I think he modeled the club around his view, around his personality. I think Man United will be always influenced by what he did as a manager in the club. The club was made at his image.
Ich werde sehr oft mit Mourinho verglichen.
Genau, José Mourinho haben wir da gerade gehört.
Der grauen Schläfen oder was?
Genau deswegen, ja. Und wegen meinem guten Englisch. Ja.
José Mourinho hat es auf den Punkt gebracht, der Club, also United, ist Ferguson. Weil Ferguson schon auch in den ersten Jahren sofort gemerkt hat, okay, ich muss die Zügel hier straffen, ich muss hier Entscheidungen treffen, ich muss Verantwortung übernehmen, und er hat es gerne gemacht. Man hat die ganzen Jahre, wenn man sich auch seine Biografie durchliest, er hat das sehr gerne, Entscheidungen, wichtige Entscheidungen auch getroffen, was also in England, wer es nicht weiß, da ist diese Rolle des Trainers ist da traditionell noch ein bisschen weiter gefasst als hier in Deutschland, weil man da auch viele Manageraufgaben übernimmt, deswegen heißt er dort auch Manager, der Trainer. Und da eben auch dann langfristige Planungen machen soll, also auch dann sich über Transfers Gedanken machen, auch dann finanziell über Transfers sich Gedanken machen soll, was ist ein Spieler wert, wie viel wollen wir für einen Spieler haben. Und das hat er sehr gut gekonnt und das hat er auch sehr gerne gemacht, dass er eben da immer wieder Einschätzung abgegeben hat, okay, für die Summe holen wir den Spieler, für die Summe nicht. Oder für einen guten Spieler aus dem Kader, wenn jemand so und so viel bietet, dann verkaufen wir ihn, aber wenn nicht, dann behalten wir ihn. Also da hat er sehr, auch einfach sehr wirtschaftlich immer wieder gedacht.
Klingt immer sehr stressig, finde ich. Also wenn du parallel zum Trainer da sein, was ja sowieso mit Druck von außen verbunden ist.
Noch Online-Banking machen musst.
Dann immer noch das machen musst und Spieler verkaufen und kaufen musst und Kaderplanung. Überleg mal, in Deutschland mittlerweile, es gibt den, was weiß ich, Geschäftsführer Sport, es gibt den Kaderplaner, den Sportdirektor und so weiter und so weiter. Boah,
es ist ja
alles
auch,
alleine.
Es ist ja auch inzwischen ein Umdenken, ein leicht zumindest in der Premier League, weil man muss auch sagen, glaube, also das ist meine eigene Einschätzung, diese 26 Jahre, da hat sich was gefunden, was irgendwie auch zusammengehört hat, die sich aber auch gegenseitig gebraucht haben. Es gab nämlich auch schon in den ersten Jahren, als es dann noch keine Titel gab, gab es immer wieder, wurden immer wieder Stimmen laut, die den Rücktritt von Ferguson gefordert haben, weil sie gesagt haben, ja Moment, der gewinnt hier ja doch nichts, der hat so einen großen Club, so einen großen Verein und da geht nichts voran, da muss jetzt ein neuer kommen. Und wenn du halt dann, das ist ja eigentlich ein Gegensatz, wenn du sagst, okay, ich habe eine Person, die soll langfristig planen, aber die tausche ich jede Saison aus, wie es ja bei vielen Premier League Clubs der Fall ist, dann kann da ja nie irgendwas entstehen.
Ist halt immer nur so Flickwerk, ne? So ja. Flickschusterei.
Ferguson hat auch gesagt, ganz kurz, immer wieder in den Phasen, er hat immer wieder Phasen hingenommen, wo es keine Titel gab, weil er gesagt hat, ja, ich baue gerade für den Titel in 3 Jahren auf. Mhm. Eine Mannschaft.
Wie sah denn der Trainerstab von Ferguson aus? Gab es da einen treuen Begleiter, so wie das bei Ottmar Hitzfeld oder bei Jupp Heynckes der Fall war?
Das ist ganz lustig, weil es gab, also im Hintergrund, sage ich mal, gab es treue Begleiter, also Leute, die sich die Trikots hergerichtet haben oder die Masseure, Physios und so weiter. Da gab es treue Begleiter, die ihn jahrelang begleitet haben, teilweise die gesamte United-Karriere. Aber gerade bei der Co-Trainer-Position, die ja dadurch, dass Ferguson selber eben auch so viele andere Sachen beschäftigen musste, ist der Co-Trainer da noch ein bisschen wichtiger, weil der ganz viel diese ganzen Einzelheiten, diese ganzen Details mit den Spielern bearbeiten muss. Da gab es sehr, sehr viele Wechsel. Also da hatte er sehr viele Co-Trainer und die sind aber, er ist nie im Streit mit denen gegangen, sondern die wollten dann immer irgendwann auch selber Cheftrainer werden. Er hatte da zum Beispiel, also der bekannteste Name für uns, auch in Deutschland, ist sicher Steve McLaren, mit dem er auch dann.
Der war sein Co-Trainer.
Unter anderem 99 beim Titelgewinn, also beim Champions League Titelgewinn, war er der Co-Trainer von ihm. Und die anderen Namen, muss man sagen, sind nicht ganz so, zumindest in Deutschland nicht ganz so berühmt, die da noch dabei waren, aber fast alle sind irgendwann Cheftrainer geworden.
War nicht auch Ryan Giggs irgendwann Co-Trainer unter Ferguson?
Nee, er war dann unter Van Gaal, war er Co-Trainer.
Ah, okay.
Genau. Interimstrainer war er nach.
Finde ich übrigens sowieso ein interessantes Thema. Im Football ist es ganz normal, dass quasi Assistant Coaches oder Positionscoaches relativ zügig dann irgendwann auch Head Coaches werden, ja. Also Cheftrainer. Und ich finde, im Fußball ist das selten so. Also es gibt ja wirklich so die ewigen Co-Trainer.
Ja.
Und das gibt es in anderen Sportarten irgendwie nicht so. Da ist es völlig normal, dass du quasi immer weiter aufrückst.
Genau, weil das ist so eine Torwarttrainerstufe ist.
Genau. Und finde ich irgendwie komisch, dass es in Deutschland gibt es echt so einen Peter Hermann, der bei Jupp Heynckes ständig dabei war. Ich weiß nicht, ob er keine Lust hatte auf Öffentlichkeit und so weiter, aber der war dann nie Cheftrainer.
Ja, ich glaube, es geht schon in die Richtung. Die meisten Co-Trainer, glaube ich, der großen Trainer sind schon so ein bisschen mehr als nur Hütchenaufsteller.
Ja. Aber das heißt, also 86 hat er angefangen und du meintest ja gerade, am Anfang wurde die Kritik auch laut, Mensch, der holt ja gar nichts. Es hat ja dann schon gedauert bis zu den ersten Titeln.
Bis es
besser wurde, sag ich.
Genau, also es wurde dann, er hatte dann den FA Cup, hat er 1990 zum Beispiel geholt. Der war auch dann wichtig, aber dann auch schon wieder 91 gab es dann auch schon wieder Kritik. Seinen ersten Meistertitel hat er erst 1993 geholt, aber eben da dann diese lange Durststrecke beendet von United und deswegen wahrscheinlich ein wahnsinnig wichtiger Titel.
Das waren dann, Moment, bei seiner Antrittszeit waren es 19 Jahre ohne Titel, meintest du?
Ja.
Das heißt, das waren dann 26 Jahre circa, also ein Vierteljahrhundert circa ohne Titel.
Genau, also sowas um den Dreh.
Krass.
Also ziemlich krass. Was
war ein Verein?
Hans hat es, glaube ich, vorhin angesprochen. Die verschiedenen Spielertypen, die er hatte. Das fände ich auch so interessant, weil wenn du an eine erfolgreiche Ära eines Trainers bei einem Verein denkst, denkst du auch automatisch immer an, ach ja, der hatte ja auch die und die Spieler. Das war die und die Elf oder der und der Kader. Und bei Ferguson kommst du quasi aus diesen Listen, aus diesen Namen gar nicht mehr heraus. Denn er hat das Team immer wieder, er hat vielleicht nicht sich immer wieder neu erfunden, aber das Team. Und das hat er auch gesagt, das hat er auch gelernt mit der Zeit, dass er gesagt hat, okay, es muss quasi, auch im Erfolg muss das Team immer wieder kontinuierlich neu erfunden werden. Du musst immer wieder, deswegen, er muss immer wieder an die Meisterschaft in 3 Jahren denken. Mhm. Habe ich jemanden da, falls irgendwie ein großer Spieler seine Karriere beendet oder geht? Oder habe ich da jemanden in der Hinterhand? Und deswegen sind dann immer wieder, haben so bestimmte Spieler, haben so sagen wir ungefähr im 5-Jahrestakt, haben haben seine Kader geprägt. Also am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, da waren mir jetzt nicht ganz so viele Namen geläufig. Vielleicht sagt Mark Hughes ist sicher jemanden, den man kennt, der ist da damals zurückgekommen.
Den habe ich gestern noch erwähnt, Mark Hughes.
Ja. Steve Bruce, heute auch Trainer. Paul Ince, Gary Pallister, Lee Sharp, das waren so seine ersten wichtigen Spieler, die er teilweise auch dann eben reingebracht hat. Das war so bis 91 und ab 91 sind dann viele Spieler dazugekommen, die man eben dann auch von 99 kennt. Da ist dann Peter Schmeichel, Ryan Giggs hat 92. Ab 92 war auch regelmäßig schon bei der ersten Mannschaft dabei, als einer der ersten Jungen. Eric Cantona ist in den Jahren dazugekommen und auch Roy Keane.
Geiler Spieler.
Ja, das sind allein die Charakterköpfe. Giggs, Cantona, Roy Keane. Ja. Alter, ey, das ist so geil. Also du kommst ja jetzt gleich noch dann auch dazu, zu den ganzen anderen mit Beckham und Co.
Genau.
Es ist unglaublich, was sie da für eine Truppe zusammen hatten. Auch so viele verschiedene Charaktere, so die Künstler, die Sensibelchen, die Haudegen. Geil.
Und er konnte sie eben alle anfassen, denn er konnte sehr gut verschiedene Rollen einnehmen. Dazu hören wir auch José Mourinho.
Honesty, that allows him to be father, friend, brother of a player, enemy of a player. But enemy for a few seconds. But then the brother comes again, or the old brother, or the father. These human qualities are absolutely crucial to be a great leader.
Das klingt so nach,
sag du, Hans?
Zuckerbrot und Peitsche.
Ja, und es klingt auch wirklich so, als wenn Mourinho sich da ein, zwei Sachen zumindest aus der Ferne abgeguckt haben könnte. Ja. Mourinho hat ja auch unter Van Gaal gelernt in Barcelona, der ja auch der strenge General ist, aber auch manche Spieler, wie Thomas Müller beim FC Bayern, auch immer mit Samthandschuhen angefasst hat sozusagen. Das ist schon, da klingt Bewunderung durch, finde ich. Ne? Diese verschiedenen Rollen, die man einnimmt, wichtig ist immer Ehrlichkeit.
Genau.
Und das ist wahrscheinlich dann wirklich genau dieser eine Punkt, um den es geht.
Mourinho lobt Ferguson, ja, haben wir es ja zweimal schon gehört, in den höchsten Tönen. Das Ganze ist übrigens auch andersrum. Das war mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Nee. Also auch wenn Ferguson, ich hatte gedacht, dass das so ein bisschen noch eine Überraschung war, weil Mourinho, muss man sagen, war ja dann auch einer der Nachfolger von Ferguson bei United. Aber schon, also Ferguson erzählt auch in seiner Biografie davon, wie sehr er Mourinho immer geschätzt hat. Also er hat zwar dann, und selbst solche Sachen wie, wir erinnern uns daran, als Mourinho mal auf den Knien schlitternd über das Spielfeld gejubelt hat, hat er gesagt, ja, fand ich total okay, das hat mein Co-Trainer auch mal gemacht und ich habe es nur nicht gemacht, weil ich nur am Rumspringen war bei irgendeinem Sieg. Also er fand das wirklich total, er fand das toll, wie emotional er war und er hat eben wahrscheinlich sehr viel von sich selbst in ihm wiedererkannt. Ja. Man muss dazu sagen, Mourinho, einer der ganz wenigen Trainer, gegen den er eine negative Bilanz hat.
Ach.
Ja, also gegen ihn, er konnte nur zwei oder dreimal gewinnen. Ansonsten viele Niederlagen, viele Unentschieden. Also er war so ein bisschen sein Nemesis, was zumindest das Sportliche angeht.
Der redet ja auch so gesehen der eine Große über den anderen Großen, ne? Also ohne jetzt den direkten Vergleich zu ziehen, was beide Karrieren angeht, aber auch Mourinho, das wird manchmal so gerne vergessen, hat ja auch unfassbaren Erfolg als Trainer erzielt.
Könnte auch noch eine Folge bei uns werden übrigens. Da gibt es jedenfalls eine Menge unterhaltsame O-Töne.
Ja. 94 hat er dann zum ersten Mal das Double geholt mit United. Es war also ein sehr erfolgreiches Jahr. 95 aber dann nicht. Man wurde sowohl in der Liga Zweiter als auch im FA Cup-Finale ist man gescheitert. Und es hatten dann einige wichtige Spieler hatten den Verein verlassen und jeder hatte erwartet, ja okay, jetzt holt Ferguson wieder große Spieler dazu. Und Ferguson hat aber gesagt, die Spieler, diese jungen Spieler, Olli, du hast sie schon angesprochen, diese heute genannt Class of 92, denen vertraue ich, diesen jungen Spielern David Beckham, Paul Scholes, Gary Neville, Nicky Butt, den vertraue ich. Diese Class of 92 deswegen, weil 1992 haben sie den Youth FA Cup gemeinsam geholt, auch mit Ryan Giggs. Und er hat gesagt, nach dem verlorenen FA Cup Finale war ihm klar, wir müssen hier einen Schnitt machen. Ich muss was neu machen. Und könnt ihr euch vorstellen, sowohl in der heutigen als auch in der damaligen Zeit, so ein Schritt, wenn du so sehr auf Jugend vertraust, da gab es auch Stimmen, die damit nicht so zufrieden waren.
Three players have departed. The trick is always buy when you're strong. So he needs to buy players. You can't win anything with kids.
Alan Hansen war das, ein erfolgreicher Spieler, damals eben dann ein TV-Experte. Und dieser Satz hinten dran, you can't win anything with kids, der hat sich bis heute eben gehalten. Der wurde dann auch immer wieder verbunden mit dieser Class of 92. Anderer Name für die war übrigens Fergie's Fledglings, also Fergie's Jünglinge, mehr oder weniger, oder Lausbuben. Weil keiner hatte geglaubt, ja, aus denen oder mit denen kann man was gewinnen. Und er hat sie alle
Lügen gestraft. Da gibt es übrigens, da will ich nur ganz kurz reingrätschen, ich könnte stundenlang drüber reden, da gibt es von mir aus dem Jahr 2013 eine unfassbar tolle Dokumentation darüber, über eben diesen Jahrgang, Class of 92, mit, du hast es schon gesagt, Phil Neville, Gary Neville, Bud Scholes, Giggs und David Beckham. Die sitzen zusammen an einem massiven Eichentisch mit mehreren Flaschen Rotwein und philosophieren über die Vergangenheit und über den Champions League Titel, über den wir ja auch gleich noch reden werden. Es ist wirklich hervorragend. Da kommen Leute zu Wort, dann noch Dwight York und Andy Cole und Cantona und Keane und Schmeichel und wie sie alle heißen. Also wirklich kann ich euch allen zu Hause nur empfehlen. Ich muss zugeben, dass ich gerade nicht weiß, auf welchen Streamingdiensten der läuft, aber dann holt euch von mir aus die DVD, es lohnt sich. Also es ist wirklich.
Jetzt hast du diese Doku in diesem Podcast zum zweiten Mal erwähnt.
Ja, ich kriege kein Geld dafür. Ich habe sie mir auch schon mehr als zweimal angeguckt.
Ich glaube, wenn du es noch ein drittes Mal machst, muss dann David Beckham zum Dank herkommen und
ja, dann müssen wir ein paar Flaschen Rotwein kaufen.
Über seine Frau sprechen oder was auch immer.
Besser nicht.
Olli hat es schon angedeutet, es wurde tatsächlich erfolgreich. Sie hatten direkt dann das Double geholt im nächsten Jahr mit diesen Spielern. Ich kann Olli nur beistimmen, diese Doku ist wirklich empfehlenswert. Auch dann zu sehen, wie Ryan Giggs in dem FA Cup Finale 99 da ein wahnsinnig tolles Tor nach einem super Solo schießt und ihn alle dann
stimmt, über die linke
beschreiben.
Seite.
Genau, Gary Neville beschreibt, wie er gesagt hat, er wollte ihn eigentlich überlaufen, hat immer wieder ihm zugerufen, ja, spiel mir gleich. Aber er war einfach nicht schnell genug, um ihn zu überlaufen. Also um sich anzubieten, weil Giggs selber ihm einfach davon gerannt ist mit dem Ball.
Es war doch dieses Bild, wo er sich das Trikot ausgezogen hat.
Ja.
Und er hatte Ryan Giggs damals noch volles schwarzes Haar und zwar nicht nur auf dem Kopf, sondern eben auch auf der Brust. Du hast keine Haut gesehen. Der hatte einen Pelz und da machen sich in der Doku auch alle herrlich über ihn lustig.
Ja. Was bei Giggs ja an sich, ich wollte gerade fragen, wird da auch gezeigt, wie er in den Jungenbrunnen fällt, aber Giggs ist ja eigentlich ein Spieler, der super lange gespielt hat, aber trotzdem auch immer sehr schnell alt ausgesehen hat, oder?
Er hat halt relativ früh graue Haare bekommen und er war halt immer so ein bisschen hager, muss man sagen.
Der war
sie hatten
nie muskulös,
am Anfang,
ne?
Sie hatten am Anfang Angst, haben sie auch gesagt, dass er so schmächtig und so aussieht und wir wollten ihn erst nicht spielen lassen. Allgemein, also Ferguson hatte bei vielen von diesen Fledglings hatte er gewisse Vorbehalte. Er hat gemeint, Paul Scholes, der ist viel zu klein. Der kann niemals Fußballer werden. Also im Alter von 13 ist er schon zu United gekommen. Er hat gemeint, der ist viel zu klein. Und er hat dann auch gesagt, irgendwann wurde es zum Running Gag, weil dann auch immer sein Co-Trainer hat dann auch beim ersten Mal gesagt, ja, der ist ja viel zu klein. Und das haben sie dann durchgezogen, bis er dann Ryan Giggs und Paul Scholes, muss man dazu sagen, haben Ferguson, also haben ihre gesamte Karriere bei United unter Ferguson verbracht. Das ist
großartig.
Das ist Wahnsinn. Das gibt es einfach nicht.
Es gibt übrigens heute noch Leute auf der Insel, die sagen, dass Paul Scholes einer der größten Mittelfeldspieler der letzten 30, 40, 50 Jahre
war. Und das, obwohl er so klein war.
Genau. Und viele auch sagen, er war so der erste Iniesta oder der erste Xavi. Das finde ich ganz interessant, weil Paul Scholes, klar, Riesenname, aber ich sehe ihn immer einen Teil des Kollektivs. Für mich waren damals so Giggs, Beckham, die Sternchen und Paul Scholes war der Arbeiter.
War halt auch eher der Ruhige, ne? Beckham war ja dann wirklich so der Bling-Bling, der alles überstrahlt hat, im wahrsten Sinne. Und ich glaube, deswegen waren auch so, und Nicky Butt war ja dann auch irgendwann eher Ergänzungsspieler oder so der zwölfte Mann sozusagen, der als erstes
eingewechselt
wurde.
Aber er war auch dann zum Beispiel jemand, der sehr forsch war. Er hatte dann, Ferguson hat auch gesagt, also was er ihn an ihm immer geschätzt hat, der ist immer in mein Büro gekommen und hat immer gefragt, warum spiele ich nicht? Trainer, warum spiele ich nicht? Und er hat dann auch, also er hat dann nicht geschmollt, aber er wollte immer wissen, Trainer, warum spiele ich nicht? Und
Nicky Butt oder?
Nicky Butt, genau. Paul Scholes sieht man auch in dieser Doku, also Class of 92, sehr schön. Der ist so ein ganz ruhiger, also der redet ganz, ganz leise, ganz ruhig, ganz sehr wenig auch, aber auf dem Feld, also Iniesta, also vielleicht nicht so ganz der gleiche Spielertyp, aber was er hatte, er konnte die Bälle auf 30, 40 Meter punktgenau spielen. Also auch hohe Bälle. Sie haben auch gesagt, er hatte immer wieder Im Training hat er immer seine Mitspieler geärgert, weil er dann so übers halbe Feld versucht hat, immer ihre Köpfe zu treffen. Und er hat es sehr oft geschafft. Wenn sie einfach nur so rumstanden oder gelaufen sind, hat er es im Lauf dann geschafft und hat es einmal bei Peter Schmeichel gemacht. Der hat ihn dann um das gesamte Trainingsgelände gejagt. Aber das war wohl eine ganz große Qualität von ihm.
Hat Paul Scholes nicht auch den Hobbit gespielt? Die Karriere nach der Karriere.
Wir kommen zu einem kleinen Quiz.
Juhu!
Ich bin immer wieder froh, ich habe hier zwei verschiedene Jingles fürs Quiz. Der eine ist der falsche, die unterscheiden sich nur durch das Ende am Schluss.
Darf ich fragen, warum du dann den falschen nicht einfach rauslöscht?
Ja, der kommt immer wieder zurück. Das ist so ein Comeback-Kit, der falsche.
Es wäre schön, wenn er mit diesem Jingle hier so ein Quiz-Moderator reinfahren würde. So,
ja. Daniel hat doch schon sein rotes Sakko an, geht doch jetzt los.
Ja, ich bin extra umgezogen für dich, Hans. Alex Ferguson hat gegen wahnsinnig viele Trainer gespielt. Ich habe es vorhin schon gesagt, Franz Beckenbauer war dabei, bis eben in die Neuzeit Leute, die seine Enkel sein könnten. Er hat auch gegen viele deutsche Trainer hat er gespielt. Gegen einen hat er ganz besonders oft gespielt, 9-mal, und er hat auch nur einmal gegen ihn gewinnen können.
Okay, bei 9 war...
Ihr müsst gegeneinander antreten. Also, 9-mal hat er gegen ihn gespielt.
Also mit 9 war Peter Neururer raus, den hätte ich gerne als erstes reingeworfen in die Runde.
Ja, Alex Ferguson gegen die Taxofit-Jacke.
Nur einmal gewonnen, wie gesagt.
Naja, gut, nur einmal gewonnen. Ottmar Hitzfeld würde ich jetzt mal tippen.
Hans, was sagst du?
Es muss ja in der Champions League gewesen sein, logischerweise. Welcher deutsche Trainer war oft mindestens 9-mal in der Champions League?
Also 99, können wir ja schon mal sagen, hat er ja gegen Ottmar Hitzfeld gewonnen. Das wäre das eine Mal.
Das wäre halt sonst nie gewonnen. Das wäre natürlich dramaturgisch.
Aber das würdest du niemals machen, wenn du so ein Quiz vorbereitest. Und
ja, aber oder gerade doch, das ist so Meta, weißt du? Also ich glaube, das wäre doch dramaturgisch geil, wenn es der einzige Sieg gegen Hitzfeld gewesen wäre. Dann sag einen anderen. Macht nichts, wenn es schnell geht.
Ja.
Ich löse Hans, glaube ich.
Danke.
Es war Ottmar Hitzfeld. Und es war wirklich dieses eine Spiel, einzige, das er gewonnen hat. Und da sind wir eigentlich auch schon bei diesem Spiel. Denn die 90er waren sonst eben auch sehr erfolgreich. Klar gab es dann auch, was ihm tatsächlich noch nachgehangen hatte, war dann dieses Halbfinale 97 gegen Dortmund in der Champions League, wo er zwar jetzt gesagt hat,
Jürgen Kohler, Fußballgott.
Danach Eric Cantona hat seine Karriere nach diesem Spiel dann beendet.
Jürgen Kohler hat seine Karriere beendet, wolltest du sagen.
Aber genau, also bei all den Titeln, bei all den Premier League-Titeln, die er geholt hat, oder auch FA Cups, in der Champions League hat es bis dahin, also hat das nicht ins Finale geschafft. Ist ja, also ist auch schwierig, habe ich jetzt auch noch nicht geschafft, aber man muss ja sagen, schon guter krass.
Maßstab.
Also bei so vielen Titeln dann trotzdem es nicht bis dahin geschafft zu haben. Also 99 standen sie zum ersten Mal im Finale, hatten vorher durch dieses beschriebene Tor von Ryan Giggs gerade den FA Cup geholt, hatten die Premier League geholt und es war so das historische Triple stand bevor. Über 99 haben wir schon öfter gesagt, werden wir sicher auch nochmal eine spezielle Folge machen, wo wir da im Detail drauf eingehen. Aber
Mit Warnhinweis für alle Bayern-Fans.
Genau.
Die müssen ja nur, die können die letzten 2 Minuten einfach weglassen.
Was ganz besonders typisch für United war in den ganzen Jahren und auch schon damals, war, dass sie nie aufgegeben haben und ganz oft Spiele gedreht haben. Sie haben wahnsinnig oft Spiele gedreht. Wir reden auch nachher nochmal ganz kurz über Fergie Time, wie sie dann genannt wurde, dass die Nachspielzeit immer sehr lang gewesen sein soll, wenn United hinten lag.
Also mit dem Namen hat man sehr viele Spielchen gemacht, ne?
Ja. Und sein damaliger Co-Trainer Steve McLaren hat auch gesagt, I don't think this team ever loses, it just runs out of time.
Schön.
Da hätte ich Steve McLaren auch nicht zugetraut, muss ich sagen.
Wir spielen so lange, bis United gewinnt, quasi.
Mehr oder weniger. Oder er hat ja gesagt, genau, also Olli und ich, wenn wir zurzeit auf Dortmund gucken, dann denken wir uns ja, okay, die könnten jetzt hier noch 3 Tage spielen, die würden kein Tor schießen. Bei United war es eben nicht so. Da hat dann nur der Schlusspfiff hat dann irgendwann mal die Gegner gerettet, wenn sie hinterlagen, so wortgemäß. In diesem Finale 99, Mario Basler macht das 1-0. Durch einen Freistoß und in der Nachspielzeit macht United das 1-1. Und dann geht Steve McLaren, der damalige Co-Trainer von Ferguson, auf Ferguson selbst zu.
When they went to 1-1, Steve McClaren came to me and says, we'll go back to 4-4-2 in extra time. I says, no, the game's over. They'll never recover. And we scored the second goal. They were gone. Bayern were absolutely gone.
So, hier wird's
musst du mir
extrem schottisch. Also, ganz kurz zusammengefasst. Also, Steve McClaren ist auf ihn zu und hat dann gesagt, ja, jetzt in der Verlängerung, wir müssen wieder auf 4-4-2 umstellen und so weiter. Und McClaren, also laut seiner eigenen Aussage, hat ganz cool gesagt, nee, Steve, das Spiel ist vorbei. Beim Stand von 1-1. Das Spiel ist vorbei.
Hat Ferguson zu ihm gesagt,
hat gesagt, die erholen sich davon nie wieder. Das Spiel ist vorbei. Also hat quasi schon vorausgesagt, wir gewinnen das Ding hier noch. Und er hatte recht. Sie hatten gewonnen und sowohl er als auch die Spieler, also auch in Ryan Giggs, Paul Scholes, die so viel gewonnen haben, David Beckham, alle haben das als den größten Moment ihrer Karriere beschrieben. Und ich kann es absolut nachvollziehen.
Ja, doch.
Also so ein Spiel in dieser Dramatik zu gewinnen, absoluter Wahnsinn.
Ja, das sind ja vor allem in dieses Spiel, ich glaube, das wird, also das wird niemand vergessen, der damals irgendwie das gesehen hat, weil da hing ja so viel Dramaturgie dran. Carsten Janka, ich glaube, aus 17 Metern einen Fallrückzieher an die Latte, Mehmet Scholl aus 15, 16, 17 Metern, Lupfer an den Pfosten. Ja, einfach Wahnsinn. Dann lässt sich Lothar Matthäus auswechseln, hat schon gefühlt die Champions League-Sieger, Kappe auf dem Kopf. Ja, und dann diese beiden Tore. Also Sammy Kufo, der weinend da sitzt und Kahn, der danach wohl ein halbes Jahr mit keinem Spieler mehr geredet hat. Also da sind so viele Geschichten, das ist Wahnsinn.
Eine Geschichte, da muss ich mich gerade gleich kurz korrigieren. Ich habe gerade eben gesagt, Paul Scholes hätte das als großes Spiel gesehen. Er war selber gesperrt, muss man sagen. Also er konnte da gar nicht mitspielen. Er und Roy Keane, also so zwei richtig wichtige Mittelfeldspieler. Nicky Butt durfte dafür spielen, hat okay gespielt, also hat auf jeden Fall da auch dazu beigetragen, dass sie 99 das Triple geholt haben.
Roy Keane haben wir jetzt so ein bisschen außen vor gelassen, ne? Finde ich so.
Roy Keane, zu dem kommen wir gleich noch, okay, weil der hat noch ein ganz wichtiges Kapitel. Also Roy Keane eben auch. Gary Neville hat ihn mal beschrieben, als dass er und Ferguson sich sehr ähnlich waren, ebenso in ihrer ganzen Art, in ihrer auch Kauzigkeit, in ihrer Grummeligkeit. Und das hat eine ganze Weile hat es gut funktioniert. Und dann gab es so ein, zwei Vorfälle, auch mit dem Co-Trainer damals von United, wo es immer wieder Meinungsverschiedenheiten gab. Keane selber hat dann bei Manchester United TV, also beim hauseigenen Fernsehsender, hatte er Mitspieler kritisiert, hatte also wirklich hart kritisiert, hat dann auch gesagt, ja okay, so ein Rio Ferdinand, nur weil er mal 20 Minuten gut gegen Tottenham gespielt hat, muss er nicht glauben, dass er ein Weltstar ist. Oder auch Edwin van der Sar, der damals dann schon dazugekommen ist, der hatte dann auch mal sich ein bisschen, der hatte sich dann über diese Kritik beschwert, hat er gesagt, du bist seit 2 Tagen hier, halt du mal schön deine Klappe. Also er war da, das merkt man auch heute noch, wenn man ihn in Interviews sieht, der nimmt kein Blatt vom Mund, Roy Keane.
Und darf übrigens auch auf keiner Best-of-Fouls Premier League, bei keiner Compilation auf YouTube fehlen, Roy Keane. Da gibt's teilweise Fouls mit 8 Metern Anlauf auf Kniehöhe, also es ist
ja hat immer natürlich auch, schön. Auch einigen Spielern auch nachhaltig geschadet.
Ja.
Aber wo wir gerade bei YouTube sind, kleiner Tipp von mir, gebt mal ein Effenberg gegen Keane.
Ja.
Das ist, glaube ich, so ein 10-Sekunden-Clip und Effenberg haut wirklich, er haut den Ball so geil in der Seitenlinie weg und Keane ist in dem Moment richtig beeindruckt.
Ja, ich glaube, das sind auch so zwei vom ähnlichen Schlag, würde ich jetzt mal sagen.
Absolut.
Nach 99, nach diesem Titelgewinn bei der Transferpolitik, es waren eben auch so ein bisschen Schwierigkeiten dabei. Er hatte davor auch schon, den hatte ich vorhin gar nicht erwähnt, in den 90ern auch Jaap Stam verpflichtet bei United. Und da, der ist dann so als Jaap Stam, ich glaube, so 29, 30 wurde, hat er ihn dann gehen lassen, hatte zwar da schon so ein bisschen Zweifel daran, ob das die richtige Entscheidung ist, aber hat gesagt, na okay, für das Geld, was wir bekommen, wie gesagt, er war eben, hat auch immer wirtschaftlich gedacht, der geht jetzt so auf die 30 zu, der wird wahrscheinlich nicht mehr besser. Und der hat die Entscheidung immer bereut.
Der Carsten Janka der Innenverteidigung, ne?
Ja, also das war so ein richtig, beschreibt Ferguson auch, das war so ein richtig ein Verteidiger-Typ, Wunschbild Ferguson. Ferguson wollte immer diese Innenverteidiger, die Gegner fressen, wollte er immer haben. Hat er ja auch durchgezogen. Also auch dann später mit Rio Ferdinand, mit Nemanja Vidic oder sowas. Oh ja. Also so richtig fiese Typen wollte er hinten drin haben.
I've always enjoyed my interaction with young people. I've always enjoyed my time as a manager producing young players. Because with young people, you know, it's amazing how they surprise you when you give them an opportunity.
Glaubt ihr auch, dass dieses, was er gerade gesagt hat über die jungen Spieler, dass er sagte ja, dass er gerne mit denen arbeitet, weil er die dann auch quasi fördern kann und noch was aus denen rauskitzeln kann, dass es vielleicht auch so ein gegenseitiges Ding war, dass er auch deswegen so lange dabei geblieben ist und immer noch, man muss ja auch sagen, irgendwann hat man ja auch manchmal vielleicht keine Lust mehr, weil man ja auch abstumpft, aber dass er immer wieder junge Spieler hatte, dass ihn das auch weiter geholfen hat, also dass es ihm geholfen hat, dass er sich immer wieder neu erfunden hat und auch neue Einflüsse von außen bekommen hat?
Genau da frage ich mich gerade, ob er quasi immer das gleiche Muster hatte, um diese Rooneys, Ronaldos, diese ganzen extrovertierten Superstars einzufangen und irgendwie in die Mannschaft einzubauen. Oder ob er sich von Charakter zu Charakter, wie du sagst, weiterentwickelt hat oder angepasst hat. Ob er irgendwann wusste, okay, das sind jetzt ganz neue Dinge, die da auf mich zukommen. Gerade bei Rooney, glaube ich, war es vielleicht sogar nochmal ein spezieller Fall, ob er sich da einfach, also vom Kopf her zumindest, immer wieder mal auch gesagt hat, ich muss jetzt mal anders denken.
Eigentlich nicht tatsächlich, das habe ich nämlich auch gedacht, weil ich gedacht habe, okay, er muss sich doch mal irgendwie verändert haben, er muss seine Ansichten überdacht haben, aber es war eben sein Vorteil oder es hat ihm dabei sehr geholfen, dass ihm eigentlich nur die Basics wichtig waren. Also, dass ihm wirklich nur harte Arbeit wichtig war und wie die Spieler auf dem Platz sind, dass die Spieler ehrlich zu sich selbst und zu ihm sind und er fand dann auch total okay, wenn einer mal laut wurde. Er selber, muss man sagen, wurde auch immer wieder sehr laut, kommen wir gleich noch zu. Aber dass jemand loyal eben war, das hatte, Rooney ist ein gutes Stichwort, Rooney hatte dann mal, er hatte 2010, da ging es darum, Rooney hat gesagt, ich will den Verein verlassen, hat er zuerst zu ihm gesagt, weil er gesagt hat, der Verein sei nicht mehr ambitioniert genug und Ferguson hat ihn dann zu einem Gespräch gebeten, hat gesagt, Wayne, wir haben standen jetzt in drei Finals, also drei Champions League Finals in den letzten paar Jahren, haben eins davon gewonnen, haben so und so viele Titel in den letzten Jahren geholt. Also wie ambitioniert sollen wir denn noch sein? Also er hat ihm das nicht abgekauft. Das Ende vom Lied war dann, dass Rooney zu sehr viel besseren Bezügen bei United verlängert hat.
Ah ja.
Ferguson er weiß nicht so richtig, wie er mit der Geschichte im Nachhinein, glaube ich, umgehen soll. Er wirft ihm jetzt nicht reine Geldgier vor, aber er sagt auch, es hat der Beziehung und auch dem Bild von Rooney hat es nicht geholfen.
Das ist dann der Vorteil in England, wenn du Teammanager bist. Du kannst es erst pädagogisch überzeugend als Trainer versuchen und wenn das nicht reicht, dann holst du den Scheck raus und sagst, trag doch mal hier 0-0 mehr ein.
Ja, also bei der Summe der Geschichte war er wohl gar nicht so involviert dann, dass er hat dann gemeint, ja, es gab dann irgendwie wohl ein Telefongespräch, die Glazers waren, also Malcolm Glazer oder die Glazer-Familie.
Die Besitzer,
sind Besitzer von United. Er hat gemeint, da gab es ein Telefongespräch zwischen den Glazers und David Gill. David Gill, muss man ganz kurz sagen, mehr oder weniger einfache Sprache, Finanzheini von United. Ein sehr enger Vertrauter eben von Ferguson über viele Jahre hinweg, der ihm ganz viel Rückendeckung gegeben hat, der ganz viel abgenommen hat, ganz viele Verhandlungen eben auch vor Ort geführt hat. Auch in solchen Episoden, wo Ferguson auch gemerkt hat, okay, da bin ich dann doch wieder emotional auch irgendwie zu nah dran an irgendeinem Spieler oder so, hat David Gill das ganz ganz sauber für ihn dann abgewickelt.
Und ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass es interessant ist, mit auch was für schillernden Persönlichkeiten er zusammengearbeitet hat. Aber egal wie schillernd die alle waren, also Ronaldo oder Beckham, du hörst ja nur Positives über ihren Arbeitsethos. Und es gibt von Ronaldo auch mehrere Aussagen, wo sie sagen, dass es auch an ihm lag.
Ja, Ronaldo selber gilt ja auch heute. Also wenn ihr so Interviews, wenn Spieler über Ronaldo reden, was hört ihr da immer?
Kommt als erster zum Training, geht als letzter wieder weg.
Ja, macht immer Sonderschichten.
Genau. Und da könnt ihr dreimal raten, woher er das hat.
Very, very early, all the time, he was there in his office to check, to make the training. And he was always the first one and always the last one to go home. So I learned this kind of stuff with him.
Ferguson hat bei der Entwicklung von Spielern, da will ich ein ganz kleines Kapitel darauf verwenden. Das fand ich nämlich so interessant. Ich habe vorhin schon gesagt, er konnte auch mal laut werden. Das war auch so eine berühmte Episode bei einem seiner Fledglings, David Beckham. Er hat nie einen Spieler kennengelernt, der so wenig eigene Fehler eingestehen konnte wie David Beckham. Das war zwar einerseits war das gut, dass er da dann, wenn David Beckham schlecht gespielt hat, hat er halt nicht gedacht, ja scheiße, ich habe schlecht gespielt oder den musste man dann nicht aufbauen, weil für David Beckham war ja alles gut. Er hat ja keine Fehler gemacht. Und das war zwar dann immer wieder gut, dass man nicht aufbauen musste, aber er hat halt auch dann langsam gelernt. Und die Episode, auf die ich gerade schon angedeutet hat, war eben, er hatte ein, es war wieder mal hat Ferguson Beckham in der Kabine angeschrien. Beckham hat zurückgeschrien. Ferguson tritt gegen irgendwie so ein Stapel oder irgendwie so einen Haufen, wo irgendwie Trikots und Schuhe und so weiter sind. Trifft einen Schuh, der Schuh fliegt quer durch den Raum gegen Beckham gegen Beckham Stirn. Ferguson hat sich danach dann auch entschuldigt und so weiter.
Eine Platzwunde, ne?
Ja, er hatte eine richtig schlimme Wunde.
Ich überlege gerade, war das nicht sogar in der Halbzeit von einem Spiel oder nach dem Spiel? Es war irgendwie...
Also es war auf jeden Fall in der Kabine.
Es war rund um irgendein Spiel. Ich weiß nicht, ob davor, in der Halbzeit oder danach.
Also es war auf jeden Fall, genau. Also es war unmittelbar nach dieser vermeintlich schlechten Leistung
von Beckham. Ja, da sah Beckham aus wie Norbert Meyer nach dem schlimmen Zusammenstoß mit Albert Streit. Ja,
also so eine Platzwunde. Gut, dass Beckham nicht zurückgeschossen hat. Ich glaube, der hätte wahrscheinlich präziser getroffen oder noch präziser. Das wäre so eine Nerdfrage von mir. Mhm. Ferguson hat so viele Spieler geprägt, das haben wir jetzt von dir gehört, Daniel. Also ich weiß nicht immer, das ist eine Frage, die ich mir oft stelle, inwieweit ein Trainer auch auf die Skills eines Spielers Einfluss nimmt. Also bei Beckham ist die Schusstechnik, die Flankentechnik legendär, die Freistoßtechnik. Bei Cristiano Ronaldo sehen wir auch eine sehr ausgeprägte, besondere Schusshaltung. Glaubt ihr, dass Ferguson auch da Einfluss genommen hat?
Also es gibt ja so Trainer wie zum Beispiel Lucien Favre, die im Training abbrechen quasi und dann einen Spieler zurechtweisen, der schon seit 10 Jahren Profi ist, dass er doch bitte seinen Fuß anders stellen soll beim Passen, wo man denkt, ja gut, ganz ehrlich, der ist jetzt seit 10 Jahren Bundesligaspieler und Nationalspieler, der Marco Reus weiß jetzt wohl, wie er seinen Fuß zu halten hat. Von daher glaube ich, dass es immer was zu verbessern gibt, aber Daniel, glaubst du, dass... Also ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass
also er beschreibt das nicht so oft, aber lustigerweise bei einem einzigen Mal in seiner Biografie beschreibt er es, bei Cristiano Ronaldo. Er selber, habe ich ja schon gesagt, war auch Stürmer, also Ferguson war auch Stürmer. Und er hat Cristiano eine Sache beschrieben und als er das beschrieben hat, habe ich gedacht, ja stimmt, das macht er tatsächlich. Er hat gesagt, wenn du sprintest und aufs Tor zuläufst mit dem Ball, versuch deine letzten paar Schritte vor dem Abschluss, versuch größere Schritte zu machen, weil du da dann mehr Zeit hast.
Krass, macht er wirklich.
Und das macht er wirklich. Dass er dann nämlich, wenn er dann stürmt, dass er versucht, also longer strides hat er dann gesagt, also dass er eben länger, weil er hat gesagt, dann fühlst du dich so, als wärst du in Zeitlupe und kannst länger überlegen, wie du jetzt
schießt. Ist halt nicht so hektisch, als wenn du die kleinen Trippelschritte machst.
Genau,
ne?
Genau.
Geil.
Und das fand ich interessant, aber ansonsten glaube ich nämlich auch, dass da viel, genau diese Favre Sachen, ja, also Talent oder halt dann, wenn dann solche Sachen dabei waren, dass die dann auch viel durch die Co-Trainer dann, glaube ich, kamen, viel Detail.
Könnt ihr mich am Ende der Folge bitte daran erinnern, was ich heute gelernt habe?
Ja, klar.
Große Schritte machen, Hans.
Große Schritte auf dem Weg zur Bahn, immer große Schritte machen, hast du länger Zeit zu überlegen.
Ja, er hatte, also wir haben gerade eben schon gehört, dass er Beckham angeschrien hat, also das war da auch der sogenannte Hairdryer, hieß es dann. Das hatte mal ein ehemaliger Spieler, denn er hat die Leute so angeschrien, dass es ihnen die Haare nach hinten geweht hat, sozusagen.
Und da hatte David Beckham einige von.
Einer, der das auch hatte, war übrigens Ryan Giggs.
I remember him having a go at me at halftime and I had the sort of attitude, right, okay, I'll show him. And played well the second half. So then he quickly knew how I would respond to him losing his temper. That followed me for the next 20 years, so it was a big mistake early on.
Das sagt er, muss man sagen, mit einem großen Lächeln im Gesicht, Ryan Giggs. Also er hatte, als er mal so eine Schimpftirade von Ferguson über sich ergehen lassen hat, hat er dann eben aus Trotz sozusagen besser gespielt und hat gesagt, das war der größte Fehler, den ich machen konnte, weil dann wusste Ferguson, wie er mich motivieren kann, indem er mich anschreit.
Geile Taktik, auch so für Kindererziehung oder so. Ne? Ja, also Alex Ferguson, der zieht's durch.
Er hatte auch so ein paar, fand ich schön, neben diesem Anschreien hatte er auch so ein paar Motivationsbilder oder Motivationsvergleiche. Er hat immer gesagt, ja, er fand immer Gänse, fand er faszinierend.
Ferguson.
Ja, er hat immer gesagt, guck mal, wie weit die hier fliegen, von Kanada bis nach Südafrika und so weiter. Er wurde dann mal, weil er eben schon sehr angesehen war, wurde er auch mal vom Ryder Cup Team wurde er mal gefragt, ob er nicht mal so ein paar Tipps geben kann oder so ein bisschen so Coaching, so Austausch, okay, was macht man im Fußball, wie motiviert man sich? Und er hat dann gesagt, ja, ihr müsst so wie Gänse sein. Ihr müsst eben dadurch, dass die da immer zusammenhalten, auch in dieser Formation, immer im Formationsflug fliegen, tauschen sich immer so ein bisschen wie bei der wie beim Radsport, tauschen sich immer aus, wer vorne fährt, wer vorne fliegt und verteilen so die Kräfte aufeinander, aber sind immer ein Team.
Ja? Ich stelle mir gerade vor, wie er heute im Ruhestand auf seinem schottischen Landsitz Gänse mit der Schrotflinte erstmal vom Himmel holt.
Und die Ryder Cup, beim Ryder Cup.
Vielleicht musst du noch kurz dazu sagen, Ryder Cup Wettbewerb im Golf,
ja.
Europa gegen USA.
Genau, sorry.
Sind ja nicht alle so Golfer wie du.
Ja, ich, der große Golffreak. Ja. Und sie haben dann auch gesagt, also beim Ryder Cup selber hat das Team dann auch immer wieder, um sich zu motivieren, gesagt, remember the geese. Um sich und haben darauf dann Bezug genommen. Und einer, der wahrscheinlich diese Rede oder auch dieses Bild immer wieder gehört hat, war übrigens auch Ryan Giggs, der das sehr schön beschrieben hat, wie das dann tatsächlich beim Training war.
It would be in the middle of training and he'd stop the training and he'd go, right, look, all up, have a look up to the sky. So we'd be all looking at the sky, see them birds and they were all in like an arrow formation. That's teamwork. You can just imagine 22 players or 20 odd players just looking up at the sky thinking, what's he going on about?
Also 22 oder ein paar junge Jungs paar junge Spieler, die auf dem Trainingsplatz stehen und alle in den Himmel gucken und sich denken, was will der Alte von mir?
Ja, was will der alte Mann? Ja. Der ist verrückt.
Ja, also er konnte aber halt die Spieler tatsächlich irgendwie abholen. Also, wir haben es schon gesagt, er hatte wahnsinnig tolle, große Spieler unter sich, eben von damals, von Mark Hughes, der unter ihm gespielt hat, bis hinten raus Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez unter ihm auch sehr erfolgreich gewesen, David De Gea, auch der Nachfolger dann von Van der Sar, also Spieler, die auch heute dann noch aktiv sind, und das ist eben, finde ich, das Krasse, was ich vorhin schon gesagt habe, also das ist nicht irgendwie so, da hat sich nicht nur Verein, Trainer, sondern auch irgendwie die Spieler haben sich zusammengefunden, sondern hat United immer wieder neu erfunden, was die Kader zusammen.
Ja, und hat ja United auch, du hattest gesagt, als er sie übernommen hat, waren sie schon ein großer, war United schon ein großer Club, aber er hat sie halt zum immer noch, soweit ich weiß, wertvollsten Club der Welt gemacht, börsennotiert und hoch dekoriert mittlerweile. Also United ohne Ferguson, wer weiß, wo die heute stünden. Also kann sein, dass sie so...
Man sieht es ja jetzt leider, muss man sagen, ja, so ein bisschen. Seitdem keinen Premier League-Titel mehr geholt. Und da waren jetzt nicht irgendwie absolute Nobodies da. Also David Moyes ist vielleicht nicht der ganz große Name gewesen, der direkt dann sein Nachfolger war. Hat ja auch leider...
Sie dachten wohl auch Schotte, das funktioniert.
Ja, er verteidigt diese Entscheidung bis heute. Also zum einen sagt er aber auch, also das war jetzt nicht König Alex sagt jetzt, okay, der wird mein Nachfolger und aber er hatte schon seinen Segen. Aber er hat gemeint, ja, das ist eine Entscheidung von vielen gewesen.
Denn es gab, ich kann mich noch erinnern, das war ja dann auch die Zeit, wo er dann seine Karriere beendet hat, Sir Alex Ferguson bei United, wo wir ja auch dann im Sportjournalismus schon tätig waren. Und ich kann mich noch dran erinnern, es gab Plakate im Old Trafford Stadion, wo dann das Bild von David Moyes war und daneben stand dann The Chosen One.
Ja.
Also Sir Alex Ferguson hat natürlich jetzt nicht wie der König Sir Alex quasi, aber hat schon sich für ihn ausgesprochen und war, könnte ich mir vorstellen, auch, ja, also es war auch so eine, könnte ich mir vorstellen, eine persönliche Niederlage. Und wenn du mal schaust, was danach noch alles kam, also wir haben darüber geredet, dass er 26, 27 Jahre Trainer war und danach kamen Moyes, Giggs, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer.
Also gerade Van Gaal, Mourinho, das waren so die Namen. Größten Namen, die du bekommen könntest. Er hat dann auch gesagt, als es dann damals so um seine Nachfolge ging, er hat jetzt nicht gesagt, ja, also das war meine Interpretation zu sagen, ja, es gab ja keinen anderen, aber er hat tatsächlich darüber geredet, ja, er hatte mal mit Pep geredet und hat gesagt, hey Pep, wenn du aus deinem Sabbatical raus bist, meld dich mal. Hat sich halt nie gemeldet, ist dann zu den Bayern gegangen.
Wer weiß, wo United heute stünde.
Er hat gesagt, Klopp hatte gerade bei Dortmund verlängert damals. Dann hat er auch gesagt, der war auch dann eben kein Kandidat. Also es gab eben so ein paar Sachen. Klar hat er sich auch mit anderen beschäftigt oder sie haben sich mit anderen beschäftigt, aber es gab gar nicht so viele Kandidaten, die da zur Verfügung standen.
Und deswegen, ja, es ist natürlich auch immer eine Frage, ob du dir das auch zutraust.
Ja.
Nach 26 Jahren dich auf diesen Thron zu setzen. Du
kannst ja fast nur verlieren.
Du kannst nur verlieren, ja.
Aber doch, du siehst doch jetzt gerade, finde ich, wenn man dann sagt, ja, der Club ist größer als, ne, man sagt dann gerne so als Clubverantwortliche, der Club ist größer als jeder Trainer oder als jeder Spieler. Naja, aber in dem Moment siehst du ja jetzt auch bei Liverpool mit Klopp und bei City mit Pep, dass es halt auch total wichtig ist, was da für ein Mensch irgendwie die Fäden zieht, weil heutzutage ist der Trainer ja eben nicht nur Hütchenaufsteller und Motivator, sondern guck dir mal die ganze Führungsriege bei, oder Teile der Führungsriege bei City an. Mhm. Das sind ganz viele Ex-Pep oder Weggefährten von Pep Guardiola aus Barcelona. Der hat sich da auch so sein Imperium aufgebaut und
also wirklich ein Trainerteam, also wirklich ein Team, das ihm auch folgt und das auch sehr wichtig für ihn ist.
Ja.
Apropos Trainerteam, er hatte übrigens noch er hatte sehr lobend erwähnt, oder seine Wunschvorstellung war, dass nämlich genau diese Spieler, die er auch dann damals um sich hatte, also ein Giggs, ein Scholes und so weiter, dass die mal so seine Tradition auch fortführen. Und er hat gesagt, er fände das schön, wenn das so wie bei Bayern, wie mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, dass dann ehemaliger Spieler eben dann auch verantwortliche Positionen bei United übernehmen. Momentan sind sie jetzt nicht mehr bei United aktiv. Giggs, haben wir ja schon gesagt, war Interimstrainer, dann Co-Trainer unter Van Gaal. Momentan beide eben da nicht. Die haben ja gerade diese Klasse von Tour hat sich einen eigenen Club gekauft und managt den so ein bisschen. Haben auch sonstige Trainerposten auch inne. Aber das fand er immer sehr schön, diese Vorstellung.
Ich würde jetzt mal ganz kurz, weil es gerade ganz schön zum Thema passt, eine kleine Zeitmaschine einschmeißen. Und zwar, wir haben jetzt über Zeitmaschine für unsere neuen Zuhörer. Wir gehen ins Jahr 2019 in die Jetztzeit und diskutieren in maximal 120 Sekunden über ein aktuelles Thema. Wir haben über Konstanz auf dem Trainerposten geredet. Aktuell in der Bundesliga, neunter Spieltag, alle Trainer noch im Amt.
Oh, krass.
Das erste Mal seit 20 Jahren. Damals war das dann Jörg Berger, der bei Eintracht Frankfurt gegangen wurde quasi. Was glaubt ihr, woran liegt das? Fehlen die Alternativen oder woran liegt das? Baut man auf Konstanz? Was sind die Gründe, Daniel?
Was sind die Gründe, Daniel?
Es gibt ja ein paar Clubs,
lustigerweise ist es ja tatsächlich, ja genau, aber die Clubs, die gerade, wo es gar nicht läuft, also wirklich gar nicht läuft, sind ja auch die Clubs, wo man es entweder so ein bisschen erwarten würde, also gar nicht, muss man sagen, ergebnistechnisch. Paderborn. Was erwartet man da? Aber die spielen okay mit, haben sich jetzt mal dann, glaube ich, belohnt. Oder wie haben sie
genau, letztes Wochenende gespielt? Genau, haben jetzt den ersten Sieg am 9. Spieltag geholt.
Genau. Köln hat halt einen neuen Trainer geholt, an den sie auch glauben mit Bayer Lorzer. Und der Rest der Liga, muss man sagen, der Rest der Liga ist alle so ein bisschen Mittelmaß. Dass alle so mal hoch und runter gehen. Ich glaube, wollte noch keiner die Reißleine ziehen. Aber würde mich nicht wundern, wenn es bald soweit ist.
Wir können es, glaube ich, einfach machen, auf die Tabelle schauen. Da sehen wir gerade oben der Meisterschaftskampf, wenn man das nach den paar Spieltagen sagen darf, ist noch total ausgeglichen. Bayern ist noch nicht uneinholbar davongezogen. Ich glaube, wenn die Bayern normal performen würden, dann wäre Lucien Favre vielleicht schon weg, denn dann wäre der Abstand mittlerweile zu groß. Und unten, wie Daniel schon sagt, Paderborn, glaube ich, weiß, wer soll da jetzt kommen? Die haben mit dem Trainer, den sie gerade haben, also eine unfassbare Zweitligasaison gespielt.
Ja, und davor schon eine Drittliga. Also sie sind genau. Ja durchmarschiert. Ne?
Also ist es vielleicht auch manchmal ganz gut, gewisse Dinge auch erstmal abzuwarten. Viele Trainer haben ja mittlerweile auch einen eigenen Stil, bringen einen großen Trainerstab mit, der auch Einfluss hat auf so eine Erfolgsentwicklung.
Ja, aber oft hast du ja nicht die Zeit. Also darum geht's mir ja. Das ist mich schon wundert, nach 9 Spieltagen, wenn man sagt, ja, du hast gerade ein paar Spieltage gesagt. Na gut, 9 Spieltage, das ist jetzt fast ein Drittel der Saison.
Aber bei den, sagen wir mal, ambitionierten Clubs, alles noch offen. Alles okay. Ist gerade.
Und so die Kandidaten wären dann in meinen Augen eher so, Augsburg, Mainz, Köln, wer weiß. Also ihr glaubt jetzt nicht, dass bis zur Winterpause, dass es so bleibt, oder? Dass
nichts mehr passiert? Ja, aber Mainz spielt ja auch, also zumindest Punkteausbeute ist ja auch gerade ganz okay. Ich glaube schon, weil ich glaube irgendeiner, also ich gebe Hans total recht, habe ich ja auch schon gesagt, aber ich glaube irgendeiner von denen wird sagen, gerade weil wir jetzt die Chance haben, oben anzugreifen, da lässt sich noch mehr rausholen. Wir machen jetzt was, wir müssen einen Impuls setzen. Ah. Also gar nicht so sehr, wir müssen die Reißleine ziehen.
Hashtag Aktionismus.
Ja, sondern da geht noch mehr. Diese Saison ist unsere Chance, international zu spielen oder die Meisterschaft zu holen.
Vielleicht haben auch schon 8 Sportdirektoren es versucht, bei Mourinho durchzukommen. Und der sagt sich aber, kann ich nicht.
Ja, wo liegt denn dieses Dortmund? Ja. Okay, das war die Zeitmaschine. Vielen Dank.
Ein Trainer, der auch fast gegangen wäre, war mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst, war tatsächlich Alex Ferguson. 2001 hat er seinen Rücktritt schon angekündigt gehabt, auch öffentlich. hat er gesagt, ja, das ist übrigens hier meine letzte Saison.
Hat er aber noch ganz schön lange durchgehalten.
Das fand ich eben so krass. Er war damals gerade 60 geworden oder es ging, glaube ich, hart auf die 60 zu, hat gesagt, ja, irgendwie, ich will mehr Zeit für die Familie und ein bisschen mehr Ruhe.
Also es hatte kein anderer Club angeklopft.
Er wollte einfach nicht. Also er wollte ja nicht. Es war ja nicht so, dass United ihn loswerden wollte.
Nee, ich meine, es lag nicht daran, dass ein anderer Club bei ihm angeklopft hat.
Nein. Also er war ehrlich. Also ich habe das zwar jetzt gerade so betont, als wäre das alles vorgeschoben, aber es war ehrlich so seine Überlegung, dass und er hatte ja auch dann nach 99, nach diesem Triple-Gewinn, hat er auch gesagt, das wird nie wieder ein Club holen, sowas. Oder es wird nie wieder sowas, oder wie anders, ich glaube, er hat gesagt, auf United bezogen, das wird man nicht nochmal schaffen. Das war einmalig. Und ich glaube, er war auch so ein bisschen ausgelaugt. Seine Motivation war ein bisschen dahin. Und er wurde dann, laut seiner eigenen Erzählung, sind dann mal, als er daheim war, saß er in seinem Büro und dann sind er hat drei Söhne, sind die in sein Büro gekommen, haben gesagt, hey, Papa, wir haben uns unterhalten, wir haben uns dazu entschieden, du trittst nicht zurück. Wir wollen, du bist noch viel zu jung, du kannst noch viel zu viel erreichen. Und das war wohl in dieser romantischen Darstellung ein Grund dafür, dass er dann noch weitergemacht hat. Hat er ja, wie Olli schon sagte, dann noch 12 Jahre lang gemacht. Vielleicht da noch dazu, die Schlusspointe war ja, dass dann in diesen letzten Jahren, also City war inzwischen schon, wurde viel Geld in City reingepumpt, Pep war zwar noch nicht da, aber trotzdem sind sie auch schon Meister geworden, war ein richtig großer Faktor. Und bei United hatte man immer so, man hat immer wieder den Schwanengesang auf United angestimmt, dass man gesagt hat, ja okay, da geht jetzt die Ära zu Ende. Gary Neville hatte dann auch seine Karriere beendet gehabt und hat gesagt, ja okay, so mit diesen alten Recken, da holst du halt nichts mehr. Und Ferguson in seinem letzten Jahr hat er gesagt, ich will noch mal Titel gewinnen. Und hat er geschafft. Also er hat die Premier League geholt. Sein allerletztes Spiel, muss man sagen, war dann ein 5-5. Oh. Da haben sie noch, ich glaube, eine 5-2 Führung haben sie dann hergeschenkt. Und da hat er gesagt, es hat zwar einerseits so ein bisschen geärgert, aber andererseits hat er gesagt, ja, genau so, das war irgendwie passend.
Das war auch ein krasses Bild, das weiß ich noch. Da habe ich damals einen Beitrag drüber gemacht bei Sky, das weiß ich noch. Da, wie er so seine Abschiedsrede im Stadion hält, wo dann ja auch die eine Tribüne, die Sir Alex Ferguson Tribüne genannt wurde oder in die umbenannt wurde. Das war Wahnsinn, wie er da stand. Und das fand ich so witzig. Selbst dort, Hans hat es ganz am Anfang mal gesagt, hast du ihn kaum verstanden. Also er hatte so, das war so witzig, weil er hat sich auch dann gar keine Mühe gegeben, sondern er war total entspannt mit Kaugummi, Mikrofon in der Hand und redet für diese 40, 50, 60.000 Menschen im Old Trafford. Und du hast kein Wort verstanden.
Dieses Kaugummi, übrigens von diesem Tag, von diesem letzten Spiel, hatte sich dann ein Fan geschnappt und hat das, und hat das versteigert, man muss sagen, zu einem guten Zweck.
Ah, okay.
Hat gesagt, das ganze Geld kommt.
Das war sein Selbsterhaltungsfonds oder welcher gute Zweck?
Nee, einer ich glaube irgendeiner United-Stiftung tatsächlich. Okay. 450.000 Euro hat dieses Kaugummi gebracht.
Ich bin gespannt, was Cristiano Ronaldo jetzt mit diesem Kaugummi zu Hause macht.
Fand ich schön. Ja, Hans hat zwar vorhin schon quasi angekündigt, was er sich auf jeden Fall lernen, mitnehmen will aus dieser Folge. Aber was ist denn jetzt so bei euch hängen geblieben?
Ich will noch schnell eine Sache einwerfen, weil ich sie gerade noch gelesen habe. Es gibt so eine schöne Seite, wie 10 Geheimnisse über Sir Alex Ferguson. Und wenn man sich so die Frage stellt, ob der den ganzen Tag nur Fußball im Kopf hatte oder Taktiken studiert hat. Er muss wohl ein sehr großes Interesse gehabt haben, was das Attentat von John F. Kennedy angeht.
Ja, er war ein absoluter Nerd.
Er hatte sogar den Autopsiebericht auf seinem Nachttisch liegen.
Er hatte den hat er sich ersteigert. Er hat gesagt, er hat irgendwann damit angefangen und er hatte ein Buch nach dem anderen verschlungen und auch dann immer bei den USA-Reisen hat er auch immer versucht, dann da mit Experten zu reden, weil irgendwie war er war da irgendwie fasziniert von dieser Geschichte.
Ja, vielleicht ist er ja heute im Ruhestand auch nochmal jemand, der irgendwelche Fälle neu aufrollt.
Vielleicht hört er ja so Crime-Podcasts.
Bestimmt.
Die sind ja auch total, ich kann ihm da unsere Robert-Holzer-Folge empfehlen.
Oh ja.
Müssen wir nochmal auf Englisch machen.
Dann versteht er sie auch endlich mal nicht.
Aber das finde ich sympathisch, egal ob es jetzt John F. Kennedy Autopsieberichte sind oder wie bei Carlo Ancelotti Rotwein. Mhm. Ich finde das immer...
Bei Ferguson übrigens auch Wein.
Ah, sehr gut.
Wein und Pferde sind auch die,
Wein
da haben wir alle Hobbys durch.
Ich habe letztens den schönen Satz gehört, Wein, das Hobby Nee, der Fetisch der Belanglosen. Fand okay. fand ich einen sehr, sehr schönen Ausspruch. Aber ich finde das ganz angenehm, wenn du dann nicht so der Fußballautist bist, wenn du nicht nur 24/7 so à la Guardiola oder
ich bin ein großer Weinfan, aber dann.
Ja, aber wenn du einfach mal in deiner Freizeit nicht nur Fußball guckst, sondern eben auch mal vielleicht mal was liest.
Er hat doch gesagt, das hat er irgendwann, ich weiß nicht mehr, ob seine Frau war, aber irgendwie hat ihm dann auch mal gesagt, hey, Alex, du musst dir ein Hobby suchen. Du denkst den ganzen Tag nur an Fußball. Und deswegen ist er auch da dann zu den Pferden, zumindest ist er deswegen auch gekommen, weil er aktiv nach Zerstreuung gesucht hat.
Zerstreuung, Gänseschießen, ja.
ich versuch's nochmal. Was habt ihr jetzt mitgenommen?
Also ich habe mitgenommen, ich wusste nicht, dass so eine lange Zeit lag zwischen seinem Amtsantritt und dem ersten Meisterschaftstitel. Mhm. Das waren ja dann, was hast du gesagt, 6 Jahre, 7 Jahre? Ich glaube, er hat 86 angefangen, 93 oder 92 erster Meistertitel. Das wusste ich nicht. Also ich dachte, dass der nationale Erfolg, was Meisterschaften angeht, sich schneller eingestellt hätte.
Ja, muss man überlegen. Also heute ein Trainer, sagen wir mal, bei so einem, gibt es in Deutschland schwierig zu wenig Vergleiche. Sagen wir mal Dortmund. Dass bei Dortmund einer 6 Jahre lang Trainer ist und aber nie die Meisterschaft holt. Da würde man dann auch irgendwann sagen, in irgendeinem der Jahre war es doch sicher mal möglich. Und man muss sagen, ich hatte ja vorhin gesagt, Liverpool gab es, Arsenal gab es, aber das waren nicht die Giganten, wie es heutzutage zum Beispiel der FC Bayern ist. Also fand ich schon krass. Also er hat dann auch gesagt, er fand das toll, dass auch eben United da hinter ihm stand und ihn auch unterstützt hat, weil die haben gesagt, wir wissen, welches Potenzial sowohl in der Mannschaft als auch in Ferguson schlummert. Also wir sind da auf einem guten Weg.
Ja, bei mir sind tatsächlich die großen Schritte hängen geblieben.
Ich werde ihn gleich beobachten, wenn wir aus dem Studio gehen und er dann
auf dem Weg zur U-Bahn, ne?
Auf dem Weg zur U-Bahn, dann, ob er dann die großen Schritte macht.
Bevor die Dose Mülleimer versenke.
Ich komme gar nicht mehr hinterher, glaube ich, wenn der so große Schritte macht.
Ja, und natürlich hast du heute also als wir dieses Thema uns ausgesucht haben, haben wir, glaube ich, alle zunächst gedacht, okay, wie willst du das in einem Podcast runterbrechen? Und für mich ist heute auch hängen geblieben, dass du das echt gut zusammengetragen hast.
Es
war wirklich alles dabei.
Es war nicht nur sein eigener Charakter, sondern eben auch, wie er den Charakter der Spieler oder den Arbeitsethos, die Moral, den Ehrgeiz der Spieler packt und wie er sie auch geschliffen hat. Weil sie waren ja noch nicht alles fertige Spieler. Cristiano Ronaldo war ein super Talent von Sporting. Da hat Hans, glaube ich, eine schöne Geschichte, wie er ihn entdeckt hat. Ne?
Das war damals das Eröffnungsspiel.
Hans hat Cristiano entdeckt.
Ich habe Cristiano entdeckt und habe ihm das mit diesen großen Schritten auch beigebracht. Okay. Nee, es war damals so, dass Ronaldo noch das große Talent bei Sporting war, Sporting Lissabon, und es gab das Eröffnungsspiel des Stadions und Manchester United war da.
Genau.
Und das war die Performance seines Lebens von Ronaldo, denn Ferguson war so angetan, dass er direkt nach dem Spiel in die Kabine gestürmt ist und sich diesen jungen Bengel zu krallen, also, und hat ihn dann auch innerhalb weniger Tage dann auch auf die Insel gelöst.
Sie hatten ihn vorher schon auf dem Schirm, hat er auch gesagt. Sie hatten wohl auch mit Sporting irgendwie so eine Abmachung, dass sie immer wieder Traineraustausch gemacht haben. Und sie hatten ihn auf dem Zettel und haben immer wieder gesagt, ja gut, der hat noch ein bisschen Zeit. Aber tatsächlich, du hast recht, nach dem Spiel hat er gesagt, okay, wir müssen jetzt zuschlagen. Der ist bereit, der Junge. Hat ihm auch dann gesagt, hey, also du wirst am Anfang nicht immer spielen, aber du wirst auf jeden Fall jemand für diese Elf sein. Du wirst hier ein richtig guter Spieler werden bei United.
Ich stelle mir gerade vor, wie er ihm dann so eine Karte von sich in die Hand drückt und sagt, hier, Entdecker von Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes.
Cristiano bezeichnet ihn auch heute noch so als sein Father of Football oder sowas. Geil. Also als sein Fußballvater.
Mehr geht nicht. Also wenn Cristiano Ronaldo sagt, das ist der Vater meines Spiels sozusagen, ja, das würde ich auf meine Visitenkarte schreiben, ehrlich gesagt.
Ja, also danke fürs Lob, Hans. Ich habe tatsächlich, es wird bestimmt dem einen oder anderen Hörer aufgefallen sein, wir haben jetzt gar nicht so sehr über die einzelnen Titel geredet, waren eben auch dann sehr viel, auch dann vielleicht der Vollständigkeit halber, also 99, 2008. Champions League geholt. Das waren sicher so die international größten Titel. Auch noch zweimal im Champions League Finale gestanden, gegen Barcelona beide verloren. Und eben, wie gesagt, unzählige Meisterschaften, unzählige FA Cups, League Cups und so weiter geholt. Also er kommt aus den Titeln nicht mehr raus.
Ich frage mich so zum Abschluss, diese ganzen großen Namen, die er geprägt hat, ist da noch so ein regelmäßiger Austausch? Was glaubt ihr? ich weiß jetzt nicht, ob Ferguson WhatsApp hat oder er ist
regelmäßig im Stadion auch. Er hatte dann ja, ich glaube, Herzprobleme vor kurzem. Es war, glaube ich, ein Herz.
Gehirn hatte er. Er hat eine Gehirnblutung.
Ja, genau. Und da war 2018. er dann, genau, da war er lange Zeit nicht im Stadion. Da gab es auch sehr viel, also große Anteilnahme von den ehemaligen und aktuellen United-Spielern. Es war auch eine sehr schöne Szene, dass sie ihn nicht vergessen.
Ja.
Aber wenn man so sieht, er war trotz allem, er freut sich jetzt mittlerweile wieder besserer Gesundheit und ist dann auch wieder regelmäßig im Stadion. Und ich weiß nicht, ob er WhatsApp hat, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn United jetzt international spielen würde, dass er natürlich, wenn sie jetzt gegen Juve oder so spielen würden, dass sie sich dann auch bestimmt, könnte ich mir vorstellen, in dem Rahmen dieses Spiels dann beispielsweise Ronaldo mit ihm dann nochmal treffen würde und dann noch schnacken würde.
Ja.
Es gibt ja auch Geschichten über Ottmar Hitzfeld und Sir Alex Ferguson, dass sie befreundet waren und wohl immer noch sind und sich dann im Rahmen der Spiele, dieser neuen Spiele, United gegen Bayern, auch immer zum Essen getroffen haben, die beiden, und auch immer wieder philosophiert haben. Ich glaube schon, dass sowas auch zusammenschweißt.
Ich glaube auch, also dass er beschreibt sehr oft, dass es wohl tatsächlich so braucht, zumindest schreibt er das. Er hat gemeint, in der Premier League zumindest hat er nach jedem Spiel hat er den jeweiligen gegnerischen Trainer zu sich eingeladen zum Wein trinken und war dann auch immer mega sauer. Ich glaube, er hat sein Büro immer beschrieben. Also es muss wohl da dann im Stadion irgendwie gewesen sein, dass sie direkt mehr oder weniger nach dem Spiel dann noch kurz was getrunken haben und sich besprochen haben. Und ihm war auch dann immer wichtig, dass man da auch immer korrekt, respektvoll miteinander umgegangen ist, egal wie das Spiel gelaufen ist. Und da war er dann immer sauer auf die Trainer, die das entweder nicht gemacht haben oder die nicht angenommen haben oder die das andersrum dann ihm nicht angeboten haben. Deswegen, ich sag's nur ganz kurz, damit keiner sagt, ja, das müsst ihr doch erwähnen, werden wir vielleicht mal in anderen Podcasts oder in anderen Folgen da dann mal erwähnen. Er hatte eine sehr große sportliche Fehde mit Arsène Wenger über die Jahre. Das war so, er beschreibt er als seinen größten Konkurrent über die ganzen Jahre. 16 Jahre, sondern halt die Amtszeit von Arsène Wenger bis zu Fergusons Ende haben sie sich bekämpft. Auf dem Platz, teilweise auch neben dem Platz. Benitez war jemand, mit dem er sich öffentlich gezofft hat, für den er ganz wenig Wertschätzung hat als Trainer, was ich krass fand, wie deutlich er das sagt, dass er sagt, er kann eigentlich nichts. Er weiß nicht, warum der so viel Ansehen und wie der denn bitte Titel geholt hat. Er vergleicht dann auch
Champions League-Sieger mit Liverpool.
Ja, genau, aber er sagt dann auch, ja, ich weiß nicht, warum die Di Matteo rausgeschmissen haben, also Roberto Di Matteo, der Interimstrainer, später auch bei Schalke, der den Titel geholt haben und sich dann Benitez holen. Also ich weiß nicht, warum sie den holen, wenn sie mit Di Matteo haben. Also also werden wir vielleicht mal in anderen Kontext dann nochmal aufarbeiten, diese ganzen Fäden. Aber er hat immer versucht, eben mit allen eigentlich erstmal ein zumindest professionelles Verhältnis zu pflegen.
Ganz kurze Antwort von euch bitte, wenn ihr jetzt mit so einem rauchigen Whisky vorm Kamin mit Sir Alex Ferguson irgendwo auf dem schottischen Schloss sitzen würdet, welche Geschichte würdet ihr euch von ihm erzählen lassen? Ihr habt nur eine.
Die Nacht nach dem Champions-League-Finale gegen die Bayern. Das würde ich gern hören, was da abging.
Ja.
Weil diese Mannschaft war so ein Mischmasch aus alten Haudegen und jungen Emporkömmlingen. Da würde ich gerne hören, was in der Nacht los war.
Ich würde gerne mal so also ein Hairdryer hätte ich mal gerne Wort für Wort.
So eine
Standpauke hätte ich mal gerne. Und wahrscheinlich Wort für Wort reicht nicht. Ich bräuchte wahrscheinlich noch so ein Transkript davon, damit ich es verstehe. Hätte ich mal gerne. Am liebsten natürlich das tatsächliche Wortgefecht zwischen ihm und David Beckham, wo am Schluss dann der Schuh flog.
So, wir sind jetzt die Fergie-Time ist schon weit fortgeschritten in der Nachspielzeit. Wir haben ähnlich wie United auch schon 2 Tore erzielt, sind also die Gewinner und beenden, glaube ich, die Folge. Fergie-Time,
ganz kurz. Also Fergie-Time ging es immer darum, United kriegt so viel Nachspielzeit, wenn sie hinten liegen, hat das mal nachgeguckt, also 97 Sekunden waren es immer mehr, wenn United hinten lag, als wenn sie vorne lagen, aber haben auch gesagt, gut, das liegt dann auch an anderen, also sie sind zum Schluss gekommen.
Doch nicht mein Bild hier kaputt.
Ja, Mensch. Sie sind zum Schluss gekommen, dass schon lange nachgespielt wurde, aber dass dass das daran liegt, dass eben die, dass sie die Favoriten waren und nicht die.
Gut, das habe ich mir jetzt gemerkt. Sorry. So, ja, nein, vielen Dank, Daniel. Hans hat schon gesagt, das war eine gute Zusammenfassung einer wirklich Weltklasse-Karriere, die man sicherlich auch in 5 Podcast-Folgen hätte erklären können.
Und wir reden jetzt von dir, Daniel, ne? Nicht von Ferguson.
Ach so, ja, Sir Daniel. Nee, nein, vielen Dank. Vielen Dank euch zu Hause fürs Zuhören und auch danke für euer stetes Feedback. Wir freuen uns sehr über Themenvorschläge, über Anmerkungen und Wünsche und so weiter. Das Ganze gerne über Instagram. Dort sind wir zu erreichen. Da heißen wir Nachholspiel. Bei Twitter nachholspiel.de. Wir sind jetzt mittlerweile auch in der Podcast-Liste vom Rasenfunk. Dort werden alle Sport- und Fußball-Podcasts aufgelistet. Dort sind wir jetzt seit wenigen Tagen. Vielen Dank an die Kollegen dort. Habe ich via Instagram heute auch schon mich ganz brav bedankt.
Sehr gut, Olli.
Ja, das Respekt muss sein, hat schon Sir Alex Ferguson gesagt. Ansonsten nachholspiel.de, dort gibt es alle unsere Folgen zum Nachhören, genau wie bei Spotify und Apple Podcasts. Bei nachholspiel.de werden wir natürlich auch jetzt zu dieser Folge wieder die Shownotes, also alle wichtigen Links unterbringen. Ja, ansonsten freuen wir uns natürlich über Feedback und über weitere treue Hörerschaft. Sagt es gerne weiter an eure Freunde hier nachholspiel, die Fußballgeschichtsstunde fürs Ohr. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Daniel, Hans,
wir grüßen unseren kleinsten Fan, Milos. Ich glaube, der freut
so
sich
so klein
immer.
Ist der gar nicht. Der ist so groß wie du, glaube ich.
Paul Scholes. Ja, und unseren treuesten Fan, Paulo Rink natürlich.
Richtig. Schöne Grüße an Paulo Rink und habt einen schönen Tag. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.